Normalerweise sprechen wir in diesem Podcast über den positiven, produktiven Einsatz von KI. Also darüber, wie Unternehmen und Organisationen KI einsetzen, um effizienter oder besser arbeiten zu können. In den letzten Tagen dominierte aber eine andere KI-News die sozialen Medien. Ihr werdet es mitbekommen haben, es geht um den missbräuchlichen Einsatz von KI, genauer gesagt um bildgenerierende KI auf der Plattform X. Ich glaube, dass wir als Business-Podcast auch hier eine Verantwortung haben, darüber aufzuklären. Wir erzählen natürlich gerne, wie toll KI immer ist und wie viel es bringt, aber KI kann auch schaden. Und deshalb möchte ich in der heutigen Folge das Thema einmal genauer beleuchten. Dazu habe ich mir Theresia Krone eingeladen. Theresia ist Juristin, Aktivistin. Sie nutzt KI auch selbst in ihrer Arbeit. Sie ist zeitgleich aber auch Betroffene von Deepfakes, von Bildmanipulation durch KI. Sprechen wir also drüber, was das eigentlich für jemanden bedeutet, wenn man betroffen ist, was man dagegen tun kann und wie wir alle einen verantwortungsvollen Umgang mit KI besser pflegen können. Ich bin Max Muntenke und ihr hört Kollegin KI heute mit einer etwas anderen Folge als sonst. Guten Morgen, Theresia.
Guten Morgen, Max.
Wie geht's dir?
Bei mir wurde heute Morgen vorm Fenster wieder geböllert und ich bin ein bisschen müde deswegen, weil ich gerne noch länger geschlafen hätte, aber so ist das, wenn man in Berlin lebt.
Ja, das verstehe ich, das kenne ich auch, ich lebe ja auch in Berlin und ich hoffe, dass es dann Ende Januar endlich wieder ruhig wird. Du, wir sprechen heute mal über ein ziemlich ernstes Thema, und zwar den Missbrauch von bildgenerierender KI. Vielleicht einmal zum Abriss, der Chatbot Grok, der bei XAI ja fest verankert ist, ne? Also man kann diesen Chatbot ansteuern, indem man einfach irgendwie Replies schreibt unter Tweets und kann dann @Grok verlinken und auffordern, irgendwie einen Faktencheck zu machen oder den Tweet vielleicht zu übersetzen oder ihn irgendwie anders darzustellen. Das Ganze geht jetzt seit Ende des Jahres auch mit Bildern. Also man kann unter geposteten Bildern Grok verlinken und Grok dann dazu auffordern, Bilder zu manipulieren. Und was jetzt in den letzten Tagen oder Wochen passiert ist und worüber jetzt einschlägige Medien auch vermehrt berichten, ist, dass Nutzer mit Absicht nicht gegendert diese Funktion ausnutzen oder missbrauchen, um Bilder von Frauen, die hochgeladen wurden, teilweise auch von Mädchen, also auch von Kindern, dass die so derart entfremdet werden, dass sie nackt, halbnackt, in Reizwäsche oder eben in sexualisierter Pose generiert werden sollen. Und Grok folgt diesen Anweisungen und erstellt dann Bilder. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Ja. Theresia, was sagst du dazu? Eine kleine Einschätzung von dir.
Also ich habe das gesehen und habe dann erstmal irgendwie versucht, da nicht mehr so viel drüber nachzudenken, weil ich das irgendwie ganz schön auch schwierig finde, dieses Thema für mich selbst auch zu verarbeiten, weil man da ja doch auch irgendwie schnell so ein bisschen den Glauben an verantwortungsvolle Menschen verliert. Aber vor allem das Zweite, was mir dann aufgefallen ist, auch in der Berichterstattung, ist, dass immer gesagt wurde, ja, es gibt diese, Grok erstellt diese Deepfakes. Und das fand ich immer sehr komisch. Das hast du auch gerade anders gemacht, deswegen sehr gut. Ist nicht Grok, das ist nicht ein Chatbot, der kann das nicht. Also das sind Menschen, die einem Chatbot die Anweisungen geben. Und ich glaube, dass wir in unserer Sprache auch ein bisschen darauf achten müssen, dass wir den Menschen da nicht aus der Verantwortung nehmen, die sowas machen. In Deutschland ist das meistens leider keine Straftat, so Deepfakes zu erstellen, auch sexualisiert oder pornografisch. Es handelt sich um Kinder. Und ich glaube, das ist auch gerade ein sehr aktuelles Thema in der juristischen Debatte. Deswegen habe ich, obwohl ich das ganz schrecklich finde, auch ein bisschen gedacht, vielleicht ist das jetzt, weil es viele Menschen drüber reden, ein guter Moment, um diese Debatte nochmal ein bisschen anzustoßen und vielleicht auch ein bisschen zu lobbyieren, weil, glaube ich, einfach jetzt Menschen darauf auf dieses Thema pornografischer Deepfakes aufmerksam geworden sind, die das Thema vorher so ein bisschen nicht im Blickwinkel hatten. Und das sind vor allem natürlich so Journalisten und Politiker, die immer noch auf dem ehemaligen Twitter rumhängen und das jetzt mal so selbst ganz praktisch sehen. Denn ehrlicherweise, die Frauen, die ich kenne, die Journalistinnen und die Politikerinnen, die sind bei dem Thema irgendwie alle ein bisschen, ich sag mal, sensibilisierter und viele, viele, viele von denen haben das auch schon selbst erlebt, aber reden darüber natürlich nicht so öffentlich. Und deswegen, so schrecklich ich das finde, dass vor allem eben auch Kinder und Leute dort natürlich auch irgendwie ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung genommen wird, umso mehr versuche ich gerade auch das Positive darin zu sehen, dass diese Debatte vielleicht einfach nochmal auf einen ja, gesellschaftlichen Diskurs stößt, der bisher nur in einer Bubble stattgefunden hat, ja.
Lass uns das gerne hiermit vorantreiben.
Ja.
Ich meine, das Thema ist ja soweit nicht neu. Ja? Also
gar
speziell
nicht.
Bei Grok gab es, im letzten Jahr, so 2025, gab es im Juni schon erste Berichte darüber, dass Grok missbräuchlich verwendet wird auf X, dass da auch sexualisierte Inhalte erstellt werden. Aber selbst das ist ja gar nicht mal der Anfang dieser ganzen Debatte. Seitdem wir Bilder generieren können mit KI, gibt es diese Debatte um Deepfake-Pornografie. Also ich habe so ein paar Kommentare gelesen. Das ist ja nichts Neues, das gab es ja vorher auch schon mit Photoshop oder man konnte ja auch Sachen malen und so. Ja, und ganz klar, mit Sicherheit. Ich glaube, der Unterschied zu dem, was wir jetzt sehen, ist einfach zum einen die Geschwindigkeit, in der das Ganze passiert. Also, dass man wirklich ein Prompt gibt und dann hat man ein nahezu perfekt aussehendes Bild. Warum das so nahezu, warum es so realistisch aussieht, können wir vielleicht gleich nochmal kurz technisch reingehen. Aber diese Geschwindigkeit ist das eine. Und das andere ist einfach die Öffentlichkeit, in der das jetzt auch passiert. Dass da bei Grok tatsächlich oder bei X tatsächlich in den Kommentarspalten ganz unmittelbar unter solche Bilder eben solche Deepfakes generiert werden. Und das, finde ich, ist dann durchaus ein Unterschied zu, also von der Qualität dieses Ausmaßes zu damals in der Vor-KI-Zeit.
Und ich glaube, ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es mittlerweile auch ein Geschäftsmodell ist. Also ich möchte das hier auch wirklich nicht verharmlosen. Ne? Also klar, Grok ist nicht schuld, aber die Menschen, die Grok programmiert haben, die haben durchaus eine Mitschuld. Und X verdient daran, genauso wie es Nudify-Apps gibt, sogenannte, also Apps, die designiert dafür sind, dass man Frauen und Kinder vor allem, dass man von denen Deepfakes erstellen kann. Es gibt ganze Websites im Internet, Porno-Websites, die nur Deepfake-Pornos produzieren, meistens von Menschen, die es echt gibt, weil das eben auch der Anreiz ist. Aber auch eben, weiß ich nicht, Reddit, TikTok und so weiter profitieren monetär davon, dass es so viele Deepfakes gibt, dass vor allem Frauen und Kinder betroffen sind und dass Leute dann da drauf hängen bleiben und danach die Werbung angucken. Also es gibt auch ein monetäres Interesse dahinter, was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen. Und in dem Moment, wo quasi eine Rechtsverletzung von Frauen oder eine ja auch Erniedrigung von Frauen zum Geschäftsmodell wird, haben wir ein richtig fettes Problem gesellschaftlich, glaube ich.
Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich in der Recherche zu diesem Thema und zu dieser Folge auch mal ein bisschen gekramt und mich erinnert an die Nullerjahre. In den Nullerjahren, ich bin 92 geboren, saß ich vorm Fernsehen und habe Viva geguckt, wie viele in meiner Generation auch. Und mir ist da eine Werbung in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich würde die kurz mal abspielen. Es sind so 15 Sekunden. Also es gab noch keine Smartphones damals, ja, aber ich möchte das einmal tatsächlich zeigen, weil du sagtest, es ist ja ein monetäres Interesse. Und dieses monetäre Interesse und das Werben mit so einer Funktion, das gab's schon damals. Hören wir mal kurz rein.
Du willst fremde Mädels endlich mal nackt sehen? Das geht jetzt ganz einfach mit dem Nacktscanner 2.0 fürs Handy. Scanne die Mädels mit dem Röntgenblick. Sende jetzt X18 per SMS an 3434.
Das waren die Jamba-Spar-Abos, die damals natürlich mit solchen Quatsch-Apps, muss man sagen, die haben natürlich nicht funktioniert in dem Sinne. Also ich hatte dann selbst mal geguckt, bei Reddit gibt es noch so ein paar Einträge auch von ehemaligen Angestellten, die darüber berichten, aber ja, damit haben Leute auch schon vor Smartphones Geld mitverdient. Wenn ich mir überlege, dass ich als 12-Jähriger damals vorm Fernseher gesessen habe und solche Werbung gesehen habe, dann gehörte das irgendwie dazu. Und ich glaube, jeder Millennial oder jeder, der in den Nullerjahren Viva geguckt hat, kennt halt auch diese Werbeversprechen. Boah. Was macht das mit dir als Gen Z, wenn du sowas hörst?
Ja, also es ist jetzt auch nicht komplett überraschend, dass irgendwie Frauenhass oder Sexualisierung von Frauen auch schon vor meiner Geburt existiert hat. Ich bin Jahrgang 2002, also ich habe die Viva-Phase nicht mehr ganz so mitbekommen, wenn dann nur noch so sekundär über meine Brüder, die älter sind. Aber ich glaube, der Unterschied ist ja schon auch, dass, also ich bin ja auch von Deepfakes betroffen, ich glaube, darüber werden wir auch gleich nochmal reden. Und ich weiß, als es von mir diese Bilder gab, wenn man meinen Namen eingegeben hat bei Google und ein bisschen gescrollt hat, dann hat man die auch gefunden. Und das höre ich auch von ganz vielen anderen Betroffenen. Und das müssen nicht Leute sein, die wie ich irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehen. Das können auch einfach Mädchen sein, die 14, 15 sind und dann wird in den Klassenchat von denen Deepfakes gepostet und das ist kein Einzelfall. Und dann lädt das jemand auf einer Website hoch oder auf einer Pornoseite oder so. Und das ist ja schon auch nochmal eine andere Qualität von lebenseinschränkend, weil man weiß, es ist nicht nur auf irgendeinem Handy lokal gespeichert oder auf irgendeinem Computer, dass eine Person das hat, sondern meistens werden sie eben noch im Internet verbreitet, meistens sind sie mit dem eigenen Namen versehen, vielleicht auch noch mit anderen persönlichen Daten. Und wenn man sich dann denkt, oh, ich bewerbe mich jetzt auf einen Job und dann googelt jemand einmal meinen Namen und sieht mich so und wird mich nie wieder anders sehen, weil dann hat diese Person mich das erste Mal sexualisiert in diesem Kontext gesehen. Und das ist schon gruselig. Und mich hat das auch wahnsinnig getroffen, dass ich eben, als es von mir diese Deepfakes im Internet gab, wirklich hunderte DMs bekommen habe von Menschen, die das gesehen hatten und Männern, muss man ja auch sagen, die mich damit provozieren wollten oder sich über mich lustig machen wollten. Und ich glaube, das ist halt quasi die Kombination von KI und sozialen Medien, die da auch nochmal so ein bisschen ja den Sachverhalt verändert als das, was du jetzt gerade von Viva gezeigt hast, auch wenn das damals auch schlimm war, gar keine Frage.
Definitiv. Das Phänomen, das, also du hattest es richtig angesprochen, es ist Frauenhass, ja. Es ist das Ausüben von Macht, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass sowas entsteht. Und das ist auch nicht neu. 2024 gingen mehrere Medien darauf ein, dass gerade in Südkorea ein Riesenproblem herrscht an Schulen. Und da geht es tatsächlich an Grundschulen schon los, dass Kinder, Jugendliche, Männer im Grunde das als Art Mobbing verwendet haben, um Mitschülerinnen, aber auch Lehrerinnen bloßzustellen. Und das Ganze ist von Schulen bis zu Universitäten ein Ding gewesen, was gerade in Südkorea ziemlich aufgekocht ist. Und in einem Spiegelartikel vom vorletztem Jahr hieß es da auch, ja, dass Frauenhass im Grunde Grundlage dafür ist und dass die Gesellschaft in Südkorea da relativ lange wohl weggeschaut hat und da zu wenig Aufklärung herrscht. Und eine Psychotherapeutin im Artikel sagt auch, das, was man wirklich tun kann, ist aufklären. Das ist wirklich sexuelle Aufklärung zum einen, aber zum anderen auch sich bewusst zu sein oder zu werden, was man eigentlich damit anrichtet. Von daher finde ich super, dass du heute hier bist, auch als Betroffene. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, wie sich das anfühlt? Was macht das mit einem, wenn man plötzlich solche Bilder von sich entdeckt und weiß, die habe ich nie gemacht?
Ja, also das, ich habe diese Bilder das erste Mal gesehen, weil mir jemand einen Link geschickt hat und meinte, hey, also ich hatte davor ganz weirde Nachrichten bekommen, fand schon irgendwas ist komisch, aber ich wusste nicht genau was. Ich war damals auch nicht so Influencerin oder so. Ich habe jetzt ein bisschen Social-Media-Reichweite, aber damals noch gar nicht. Also da hatte ich vielleicht 3000 Follower oder sowas und war irgendwie in Schwerin regional in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen politisch engagiert. Ich war jetzt wirklich, also keine richtige Person des öffentlichen Lebens oder so. Und dann hat mir jemand einen Link geschickt und meinte, hey, ich glaube, es gibt einen Fake-Account von dir, guck dir das mal an. Ich bin raufgegangen und habe dann eben wirklich dutzende Bilder gesehen. Also manche waren so wirklich, da dachte ich, ja, okay, da sieht man doch sofort, dass das gefälscht ist. Also das würde dann in die Kategorie der Cheapfakes fallen quasi. Aber es gab auch Bilder, da habe ich mir wirklich gedacht, krass, ich kann mich nicht erinnern, mal in dieser Situation gewesen zu sein. Also so, woher kommt dieses Bild? Also da brauchte mein Gehirn so ein paar Sekunden, um überhaupt festzustellen, nee, ich war nie in einer gewaltvollen sexuellen Situation, die da dargestellt wurde. Und das war, glaube ich, also es hat sich, glaube ich, schon sehr ähnlich angefühlt, wie einen echten Übergriff zu erleben. Einfach weil ich da ja auch dann nie Schluss mit hatte. Also ich konnte ja nie sagen, oh, das ist jetzt vorbei, sondern das dauerte Monate, ich glaube 6 Monate oder so, bis das alles gelöscht war. Ich habe dann in den Wochen und Monaten danach immer wieder Nachrichten bekommen. Manche haben mir diese Bilder auch geschickt, um mich zu provozieren oder so. Und das heißt, ich hatte auch nie so diesen Moment, wo ich dachte, jetzt ist das vorbei, jetzt kann ich damit abschließen, jetzt kann ich das für mich bearbeiten. Und das hat sich einfach wirklich wie so ein jahrelanger Albtraum am Ende angefühlt und manchmal immer noch. Ich glaube, ich kann jetzt besser damit umgehen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, darüber öffentlich zu reden, weil ich glaube, ich vieles jetzt doch verarbeiten konnte. Aber im Grunde fühlt es sich einfach total so an, als würde man so Macht über das eigene Leben verlieren. Und ich habe mich total hilflos und irgendwie alleine gefühlt. Weil ich war mir auch, ich habe mir auch so gedacht, was sage ich denn jetzt meinen Freunden oder meiner Familie, warum es mir nicht gut geht. Also ich habe das dann auch irgendwann, aber also meinem Rentnervater zu erzählen oder zuerst mal zu erklären, ja, was Deepfakes sind und warum die von mir existieren und warum ich das, also das ist total schwierig und ich hatte gar nicht die Sprache dafür. Und dann, wenn man sagt, also als Juristin dachte ich irgendwie, oder damals noch Jurastudentin, dachte ich dann auch ganz naiv, ich kann da jetzt dagegen vorgehen und dann wird das gelöscht und ich mache jetzt Rechtsstaat und das, ich liebe den Rechtsstaat. Und dann kommt der Frustrationsmoment, wo man feststellt, ich muss dem Polizisten gerade erklären, wie man Screenshots macht, so beim Fachkommissariat für Cyberkriminalität. Ja. Mhm. Und dann kommt der Moment, wo man realisiert, Deepfakes erstellen ist gar nicht strafbar in Deutschland. Cool.
Ist toll. Das so? Also das erstmal vielen Dank, dass du das mit uns zeigst und dass du das so offen hier erzählst. Lass uns mal auf die rechtliche Sichtweise gucken. Ich meine, du bist jetzt Juristin, ja, du hast auch einen Blogartikel über das Thema verfasst. Kannst du uns einmal kurz abholen, was passiert da gerade auch rechtlich und was würdest du vielleicht auch Leuten raten, die davon betroffen sind?
Also rechtlich ist die Lage halt wirklich komplex, wie man jetzt anscheinend immer über Rechtssituationen sagt in Deutschland. Aber genau, es ist so, Deepfakes können strafbar sein, sind es aber nicht unbedingt. Also pornografische reden wir jetzt davon, ne? Pornografische, nicht konsensuelle Deepfakes, muss man ja auch einmal klar sagen, weil es gibt ja durchaus auch quasi nicht pornografische oder konsensuelle Deepfakes.
Na klar.
Und es ist halt so, dass ein Teil davon ist zum Beispiel erfasst durch das Strafrecht im Bereich der Kinderpornografie. Also sobald jemand minderjährig aussieht und das muss auch keine echte Person sein, dann ist das strafbar. Ich glaube, das ist der 184b StGB, falls das jemanden interessiert. Mhm. Aber für alle anderen Fälle haben wir eigentlich nur das Äußerungsrecht, was da eingreift. Also da kann man dann sagen, das ist üble Nachrede oder Beleidigung, je nachdem. Das kann man jetzt nicht pauschal für alle Deepfakes sagen, aber es kann halt sein. Mhm. Und das sind Antragsdelikte. Das heißt, da muss ich persönlich auch hingehen und sagen, ich möchte, dass der Staat das verfolgt, die Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaften. Aber wir haben jetzt keinen Paragraphen oder keinen Tatbestand im Sexualstrafrecht, der irgendwie sagt, es ist verboten, Pornos von anderen Menschen zu erstellen. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und dann kann man sagen, normalerweise, wenn es so Schutzlücken gibt, dann ist es so, dass die Rechtsprechung kommt und sagt, und dann füllen die Gerichte das so ein bisschen aus oder leiten irgendwas ab oder treffen mal eine Grundsatzentscheidung. Aber soweit ich das überblicken kann, gibt es in Deutschland bisher kein einziges Urteil zum Thema sexuelle Deepfakes. Und wenn, dann nur im Bereich des Zivilrechts, aber nicht im Bereich des Strafrechts. Und das führt dazu, dass die meisten Anzeigen, die man heute stellt, eingestellt werden. Entweder weil man sagt, der Täter konnte eh nicht ermittelt werden, weil die Plattformen ja auch ganz oft nicht mit den Behörden kooperieren. Das heißt, man bringt dann was zur Anzeige, sagen wir, jemand erstellt das und packt das in eine Telegram-Gruppe, dann werden die Polizisten sagen, sorry, tut uns leid, Telegram kooperiert nicht mit uns. Mhm. Und wenn, dann nur in so schweren Terror- oder Mordfällen oder so. Mhm. Also sie können das jetzt schon mal eigentlich vergessen, dass wir herausfinden, wer das war. Und selbst wenn man herausfindet, wer das war, so war das zum Beispiel bei mir, ich kenne seit ungefähr anderthalb Jahren die Identität des Täters bei mir, dann sind die Staatsanwaltschaften einmal super überlastet, überarbeitet und aber auch sehr zögerlich, weil es eben nichts gibt, woran sie sich festhalten können. Also es ist gar nicht entschieden bisher, wie man das überhaupt gut lösen kann rechtlich, juristisch. Deswegen gibt es jetzt die Forderung, und die teile ich auch, dass es einen Straftatbestand geben soll für Deepfakes. Das Problem ist, die Debatte ist sehr an der Realität vorbei. Es gibt einen Entwurf vom Bundesrat oder einen Beschluss vom Bundesrat und das liegt jetzt beim Bundestag. Das war eine Initiative aus Bayern. Die haben gesagt, wir wollen Deepfakes strafbar machen. Die machen aber keine Unterscheidung zwischen pornografischen und nicht pornografischen Deepfakes. Und das ist schwierig, meiner Meinung nach. Also darf nur in der Strafzumessung, also in der Frage, wie hoch eine Strafe ausfällt, machen sie diese Unterscheidung. Aber ich bin der Meinung, es ist was komplett anderes, ob ich ein Deepfake erstelle von Friedrich Merz und der sagt dann irgendwas zu, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern ist das schönste Bundesland der Welt, was er nie gesagt hat. Und ich verbreite das und es ist vielleicht sogar auch klar erkennbar als KI generiert. Oder jemand erstellt von mir ungefragt ein Pornovideo, wo mir vielleicht auch eine Gewaltsituation zugeschrieben wird, die ich nie erlebt habe.
Ja.
Und man kann dann so eine Grundrechtsabwägung machen, das sieht dieser Tatbestand schon vor, aber ich finde einfach, das gehört gar nicht in einen Absatz. Weil das eine kann Kunst oder Meinungsfreiheit oder was weiß ich sein, ein Witz, den ich meinen Mitarbeitenden, meinen Coworkern schicke, ja, haha, lustig, guck mal, du als Rockstar, das sollte doch nicht genauso strafbar sein, wie wenn jemand von mir nicht konsensuellen Porno erstellt. Und genau deswegen habe ich jetzt auch einen Blogbeitrag geschrieben, der die nächsten Tage online geht. Und ich, wo ich auch nochmal klar mache, einerseits braucht es eine klare Unterscheidung, meiner Meinung nach. Und andererseits ist es, finde ich, auch so, dass wir nicht nur ab der Verbreitung bei pornografischen Deepfakes ansetzen sollten, sondern schon ab der Erstellung. Einfach, weil wir sonst Beweisprobleme haben, weil wir die Plattform sonst nicht so gut in Verantwortung nehmen können und weil es sich am Ende auch einfach ganz klar, das muss man benennen, um einen Ausdruck von geschlechtsbasierter Gewalt handelt. Also 99% der erstellten Deepfakes sind pornografischer Natur.
Ja.
Das je nach Studie, manchmal sind es auch 96.
Ja.
Und 99% dieser pornografischen Deepfakes betreffen Frauen oder Kinder. Und das müssen wir so klar benennen. Und dann, finde ich, muss es auch ein anderes Handling geben, als bei der Frage von, weiß nicht, das könnte Desinformation sein oder so.
Das sehe ich ganz genauso. Ich würde noch vielleicht den Zusatz machen, dass überhaupt die verfremdete Darstellung von Leuten ohne Consent auch nicht unproblematisch ist. Ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie Leute als Rockstar darstellen möchte oder so, ist das erstmal natürlich ein Eingriff und sollte im Idealfall vorher abgeklärt sein. Aber das ist ja das Ding, das passiert natürlich bei solchen, bei digitaler sexueller Gewalt und nichts anderes ist es, wenn man eben Deepfake-Pornografie erstellt. Da passiert das ja in der Regel nicht. Jetzt sagtest du schon, die Plattform in die Verantwortung nehmen. Das funktioniert natürlich in gewisser Weise nicht unbedingt immer. Telegram hattest du angesprochen, die kooperieren in der Regel gar nicht. Elon Musk als Chef von xAI und damit eben auch von Grok ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, irgendwie Regulierung einzuhalten. Ich muss sagen, ist das die Lösung, die Plattform da in Verantwortung zu nehmen? Oder, und das ist ja auch eine Debatte, die gerade immer wieder hochkocht, brauchen wir sowas wie eine Klarnamenpflicht in Social Media, die umgesetzt werden muss, damit man in Zukunft sofort weiß, wer hat das eigentlich fabriziert?
Ich bin da nicht die richtige Person, um das final zu beantworten. Ich habe da ein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist, ich glaube, es hindert Männer nicht, die Klarnamenpflicht sowas zu erstellen. Also ich kann sagen, bei dem Täter von mir, der war sehr, der hat sich keine große Mühe gegeben, zu verstecken, wer er ist. Weil also wenn man auf X geht und sich das mal anguckt und oben in die Suchleiste eingibt, @grog, can you show her in a bikini, dann sieht man ja alle Use Cases quasi. Und viele machen das mit einem Klarnamen, weil sie eben wissen, dass es gar nicht strafrechtlich belangt wird. Und ich glaube, es gibt ja auch immer dieses Argument, dass wir damit ja auch ein bisschen so Safe Spaces zerstören könnten im Internet. Also, dass wir zum Beispiel, wenn queere Jugendliche auf dem Land im Internet Selbsthilfegruppen aufsuchen oder so, dass man dann diese Schutzräume nehmen würde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das notwendig ist und ob das sinnvoll ist. Vor allem, solange wir nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die uns der Rechtsstaat, konkret auch zum Beispiel der Digital Services Act bietet, solange es kein Gesetz gegen digitale Gewalt gibt, was es ermöglichen würde, mit einem richterlichen Beschluss einfach an die Identität von Tätern zu kommen und so weiter. Also es ist ja nicht unmöglich oder mit Login-Fallen oder so, Täter zu identifizieren, wenn wir die Behörden dafür vernünftig ausstatten würden, wenn wir Rechtsstaatlichkeit durchsetzen würden, wenn wir auch einfach mal Kompetenz schaffen würden bei Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften. Und ich glaube, damit würde man einen Großteil der digitalen Gewalt und der digitalen Straftaten auch schon deutlich besser erfassen können. Aber aktuell wird das allermeiste einfach eingestellt. Oder erst nach 6 Monaten wird die Akte das erste Mal angefasst. Ja, also
die digitale Strafverfolgung ist natürlich das eine. Ich glaube, es gibt noch zwei andere Punkte. Und das andere ist natürlich Prävention. Ja, also wie können wir verhindern, dass sowas passiert? Und das letzte ist, was können wir Betroffenen raten? Was kannst du Betroffenen Betroffenen raten. Lass uns vielleicht mal mit der Prävention anfangen. Sollen wir KI nicht einfach verbieten?
Ja, wir können auch das Internet verbieten oder Zeitungen oder Buchdruck. Also ich bin kein Fan davon, eine Technologie komplett zu verbieten, sondern ich bin davon Fan, sie so zu regulieren, dass Menschen geschützt werden und dass die KI uns dient und nicht wir der KI dienen oder wir einzelnen Interessen von einzelnen Tech-Konzernen dienen oder so. Genau, also ich glaube, es gibt ja gute Ideen, wie man KI gut regulieren kann, dass man einfach vorschreibt, eine KI muss gewisse Grenzen haben, muss halt gewisse ethische Anforderungen erfolgen. Es gibt ja auch also den AI Act der EU. Ich bin da jetzt keine Expertin, aber soweit ich das sehe, gibt es da zumindest ein paar ganz gute Ansätze, wo wir quasi globale Vorreiter sind, was diese Frage angeht, wie geht man juristisch mit KI um? Und es gibt ja auch einfach sehr gute Use Cases für KI. Also ich glaube, es gibt so viele Beispiele, wo KI der Menschheit hilft. Ich habe in der Kanzlei gearbeitet, da gab es ein Projekt, das hieß Juriscope, das war mit der Uni Würzburg. Da haben Studierende und Anwälte zusammen zum Beispiel Chatbots gebaut für ukrainische Geflüchtete, dass sie schneller erfahren können, wie sie sich juristisch eigentlich helfen können, wie es um ihren Migrationsstatus aussieht und so weiter. Oder es gab einen Chatbot, der erarbeitet wurde, wo es darum ging, erbrechtliche Fragen zu klären. Also dann gibt man quasi so die Infos ein und dann sagt der Chatbot einem, wer wie viel von was erbt. Und ich glaube, das ist ja mega cool, weil sonst kann man diese Fragen vielleicht gar nicht so gut beantwortet bekommen, wenn man nicht gerade Geld ausgeben will für einen Anwalt oder sich auf ChatGPT, wo halt einfach nicht quasi das Hintergrundwissen eingearbeitet ist, verlassen möchte. Deswegen also auch im juristischen Bereich gibt es einfach gute Beispiele, wie AI Recht zugänglich machen kann und den Rechtsstaat vereinfachen kann und ja, entbürokratisieren kann oder so. Und
ich glaube, Use Cases, ja.
Mega. Also deswegen bin ich kein Fan davon, immer sowas direkt zu verbieten. Ich bin Fan von guter Regulation. Und zum Thema, wie können wir Betroffenen helfen oder was kann man denen sagen? Ihr könnt euch zum einen mal überlegen, ob ihr euch an jemanden wendet, der euch konkret unterstützt. Es gibt da ja verschiedene Organisationen. Also es gibt zum Beispiel Hate Aid für Betroffene von digitaler Gewalt, aber es gibt natürlich auch allgemeine für Betroffene von konkreten Formen von Gewalt, Hilfsorganisationen. Es gibt den Weißen Ring, es gibt für zum Beispiel rassistische Fälle oder misogyne Fälle oder queerfeindliche Fälle gibt es ja auch nochmal einzelne Vereine. Ich kann das sehr empfehlen, weil die auch zum Beispiel unterstützen können, den Anwalt zu bezahlen oder so. Wenn es darum geht, juristisch vorzugehen, ich würde natürlich immer sagen, bringt sowas zur Anzeige. Macht euch aber bitte keine Hoffnung. Also ich glaube, das wäre meine realistische Einschätzung. Bringt es zur Anzeige, damit es in den Statistiken auftaucht, damit vielleicht irgendwann doch mal ein Urteil kommt. Aber also den Heilungsprozess, den ihr für euch selbst finden müsst oder den Prozess, wie ihr damit umgeht, solltet ihr nicht davon abhängig machen, weil wahrscheinlich werdet ihr ein bisschen enttäuscht werden. Und ich glaube, was auch hilft, ist einfach, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen oder mit anderen Menschen in eurem Umfeld, die ungefähr nachvollziehen können oder verstehen können, was das bedeutet. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Schule oder so, oder also wenn das im Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni passiert oder so, glaube ich, ergibt es auch Sinn zu gucken, ob man da nochmal Möglichkeiten findet, Räume zu schaffen, das zu besprechen oder auch Schutzmechanismen zu finden, damit Leute nicht zu sehr belastet werden oder damit das nicht immer weitergeht oder so. Ja. Aber ich habe nicht die ideale Lösung. Ich versuche sie selbst noch zu finden.
Okay, aber vielen Dank. Das sind ja gute Anhaltspunkte. Dann kann ich ja vielleicht nochmal mich an meine Geschlechtsgenossen wenden. Leute, das ist kein Spaß. Ja, also ganz im Ernst, wenn ihr damit mal überlegt habt zu spielen oder zu gucken, was kann Bild generierende KI eigentlich alles so bezwecken, auch im Bereich Pornografie und so, ihr verletzt damit Menschen. Ja, also ihr begeht damit unter Umständen eine Straftat, ja, haben wir gehört, aber ihr verletzt vor allem damit Menschen. Und das geht nicht. So können wir KI nicht nutzen. So sollten wir KI, so sollten wir Technologie überhaupt nicht nutzen. Unterbindet es, zeigt es an, ja, ihr seid Allies. So, guckt es euch nicht an, verurteilt es, wenn es im Freundeskreis gemacht wird. Es liegt in unserer Verantwortung, dass das nicht passiert.
Ja, kann ich nur unterstützen. Ich würde noch eine Sache ergänzen, wenn ihr jemanden kennt, wo das passiert ist. ist. Was ihr machen könnt, um der Person ein bisschen zu entlasten, ist zum Beispiel auch anzubieten, das zu dokumentieren. Weil das fand ich mit am schlimmsten. Wenn man verfolgen will, muss man selbst eigenständig dokumentieren und also rechtssicher, dass das Datum sichtbar ist, der Kontext und so weiter. Und das ist wahnsinnig belastend, sich das angucken zu müssen. Also sowas könnt ihr anbieten. Also hey, ich kann das für dich dokumentieren. Und man stellt dann einfach einen Ordner, wo alle Screenshots gespeichert sind oder sowas. Und ihr könnt natürlich auch anbieten, hey, ich kann mal gucken, ob ich jemanden finde, der dich unterstützen kann. Also ich kann gucken, ob ich einen Anwalt finde, der das macht oder solche Sachen. Also ich glaube, auch von dieser administrativen Arbeit etwas abzunehmen und natürlich auch für die Person da zu sein und so. Ich glaube, dann kann man der Person vielleicht ein bisschen Räume schaffen, damit klarzukommen in Räume, in denen sie sich nicht auch noch darum kümmern muss, diese ganzen Sachen zu dokumentieren. Das hat mir am meisten geholfen, glaube ich.
Theresia, jetzt nutzt du KI ja auch beruflich oder hast halt auch gute Anwendungsbeispiele für KI im Juristenberuf genannt. Hat sich dein Blick auf KI durch deine eigene Betroffenheit und durch das, was jetzt tatsächlich auch passiert und, sag ich mal, medial immer mehr besprochen wird, hat sich dein Blick auf KI dadurch verändert?
Also man muss sagen, also bei mir ging diese Geschichte mit den Deepfakes im Dezember 23 los. Das war ja noch relativ zu den Beginnen von quasi breit zugänglicher KI. Und ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang natürlich wie die meisten wahrscheinlich irgendwie ChatGPT genutzt habe, um irgendwie lustige Geschichten mir auszudenken oder also so das eher so als Gimmick genutzt habe für ist ja lustig, ich will mal gucken, was das Ding so kann. Und weil das relativ früh passiert ist bei mir, habe ich, glaube ich, dann relativ früh mir einfach auch Gedanken gemacht, was ist eigentlich so eine ethische KI-Nutzung. Also ich glaube, ich achte sehr darauf, dass ich keine persönlichen Daten von anderen zum Beispiel und jetzt einfach random Chatbots oder sowas eingebe. Also da bin ich sehr vorsichtig, einfach weil ich das Gefühl habe, so, es ist meistens nicht notwendig. Man kann auch Platzhalter nehmen oder das abstrahieren oder Namen rausnehmen. Und solange das nicht lokal gehostet ist oder so, wo das natürlich eine andere Sache ist, muss man natürlich gerade in juristischen Berufen da sehr drauf achten. Und deswegen, glaube ich, war ich von vornherein, was das angeht, sehr vorsichtig. Aber ich nutze KI sehr viel in meinem Alltag. Also ich bereite mich gerade vor allem auf mein erstes Staatsexamen vor. Deswegen habe ich jetzt irgendwie, arbeite ich nicht mehr in der Kanzlei oder so, wo das viel dran gekommen wäre. Aber zumindest auch in meiner politischen oder publizistischen Arbeit hilft das natürlich enorm, dass man Texte nochmal Feedback sich einholen kann, ohne dass man immer noch eine andere Person in den Raum holen muss. Mhm. Und da bin ich großer Fan von. Und ich glaube auch in der Zukunft, wenn ich wieder in einem klassischen juristischen Beruf arbeiten werde, werde ich das weiterhin nutzen und würde dann natürlich auch gerne gucken, ob ich zum Beispiel es mal schaffe, ein System lokal zu hosten, damit man dann eben auch wirklich Schriftsätze zum Beispiel reinpacken kann oder sowas und nicht mehr so sehr auf DSGVO-Fragen achten muss, ja.
Ja, das wird passieren, geht ja jetzt immer besser schon, dass man Lokalsysteme halt auch laufen lässt. Aber das ist auch wieder, um den Bogen mal zurückzuschlagen, natürlich ein Punkt, weshalb wir nicht einfach nur XAI oder irgendeine Plattform mit ihren KI-Systemen blamen können, sondern wir müssen halt auch davon ausgehen, dass das in Zukunft einfach auch alles lokal läuft. Also ich habe ein paar Mal jetzt schon die Stimme gehört, in wenigen Jahren werden wir entsprechende Modelle auf unseren Smartphones laufen lassen. So, und dann gibt es da eben keine Regulierungsmöglichkeit mehr oder eben sehr deutlich weniger als jetzt im Grunde zu sagen, wir nehmen die Plattformen in die Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung, wie wir KI nutzen, die liegt bei uns allen. Und das ist ganz wichtig, immer wieder auch sich in den Hinterkopf zu holen. Wir können es dann nicht auf Strafverfolgungsbehörden lassen oder darauf, dass Unternehmen dafür sorgen, dass KI schon irgendwie rechtskonform eingesetzt wird. Nein, es liegt an uns, wie wir das Ganze nutzen. Und Theresia, du hast es schön gesagt, KI kann durchaus auch richtig gut genutzt werden. Ja, und auch du, obwohl du betroffen bist von KI-Deepfakes, nutzt KI natürlich im produktiven Maße weiter für deinen Job, fürs Studium und für alles andere. Vielen Dank für deine Offenheit, dass du hier öffentlich darüber sprichst, was da passiert ist, für die kleine juristische Einordnung, vor allem für die Möglichkeiten für Betroffene, für die Anhaltspunkte, wie man Hilfe suchen kann, auch wie man Betroffene unterstützen kann. Irgendwas als letzte Worte noch von deiner Seite? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt.
Bestimmt haben wir was vergessen, aber ich glaube, wir beide werden über das Thema auch noch häufiger reden und können dann sicherlich noch einiges nachtragen. Aber sonst hoffe ich natürlich, dass wir auf der politischen Ebene jetzt mal einen guten Umgang damit finden und auch auf der gesellschaftlichen Ebene vielleicht das Thema so ein bisschen entstigmatisieren, damit, wie das in dem Pellico-Fall so hieß, die Scham die Seite wechselt. Also dass sich nicht mehr die Opfer davon schämen müssen, sondern vor allem die Täter dafür, dass sie sowas teilen oder erstellen.
Yes, so sieht's aus. Vielen Dank, Theresia Krone. Ja, ich hoffe, wir konnten das Thema in dieser Folge etwas mehr beleuchten. Wir konnten Einblicke geben, vor allem, was man als Betroffene tun kann. Und vielleicht nochmal wirklich der letzte Satz dazu. Liebe Leute, es ist kein Spaß und kumpelt das nicht weg oder so, wenn ihr erlebt, dass sowas passiert, dass da Leute sich dran setzen und sowas ernsthaft bauen, die gehören zu eurem Bekanntenkreis, steht ein, zeigt Haltung, ja, zeigt Haltung, es liegt an uns allen, es ist in unserer Verantwortung, dass dem Einhalt geboten wird, dass das endet. Und was wir jetzt am Ende dieses Podcasts machen können, wie wir es natürlich bei allen Folgen davor auch machen, wir können KI verantwortungsvoll nutzen. Ihr wisst, die liebe Kollegin KI hat zugehört. Liebe Kollegin, kannst du vielleicht mal die Folge zusammenfassen oder besser noch, kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, was man tun kann, wenn man konkret betroffen ist von Deepfakes?
Sehr gern. Also wenn du konkret betroffen bist, erstens, hol dir Unterstützung, zum Beispiel bei HateAid oder dem Weißen Ring. Zweitens, dokumentiere alles, am besten mit Hilfe, damit du dich nicht allein damit belasten musst. Drittens, erstatte Anzeige, auch wenn der Weg steinig ist, es schafft Bewusstsein. Viertens, sprich mit vertrauten Menschen und tausch dich aus, denn du bist nicht allein. Und schließlich, vergiss nicht, dass du das Recht auf Unterstützung hast, sei es durch FreundInnen, Community oder juristische Hilfe. Du verdienst es, ernst genommen zu werden.
Nice. So kann es nämlich auch sein. Vielen Dank, liebe Kollegin. Alle anderen, zeigt Haltung. Das ist vielleicht mein letztes Wort hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.